Einen schönen guten Morgen. Tja, immer noch sind wir der Antwort einer Frage auf der Spur. Wer ist Jesus? Bereits in den letzten Wochen haben wir uns ja darüber Gedanken gemacht. Und weil wir heute auf die Bibel zurückgreifen können, dann lässt sich das vielleicht einfacher beantworten, als Menschen das zu Jesu Lebzeiten tun konnten. Also ist deine Antwort, wenn ich dich heute frage, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Herodes hatte seinerzeit auf jeden Fall keine Antwort darauf. Viele Menschen auch nicht. Und das, was ihm dann, diesen Menschen dann bei der Speisung der 5000, beziehungsweise kurz danach als Antwort von Jesus selbst präsentiert wurde, das führte bei vielen dazu, dass sie diesen Mann aus Nazareth verließen, dass dieser Mann viel weniger Anziehungskraft für sie hatte. Wie groß ist Jesu Anziehungskraft heute für dich? Was begeistert dich an diesem Menschen? Warum ist er so interessant für uns? Und kenne ich die Antwort auf die vielleicht wichtigste Frage aller Zeiten, wer ist Jesus? Kennst du sie und was löst sie bei dir aus? Die Frage, was wir über eine Person wissen, über sie denken und wie wir uns zu ihr stellen, das beeinflusst ja auch unser Handeln. Zunächst natürlich einmal mit der Person selber, wie wir mit ihr umgehen, dann aber auch vielleicht unseren Umgang mit anderen. Ein Beispiel, wenn wir uns also in diesen Tagen an die Vorgaben von der Regierung halten, dann wird also nach außen sichtbar, wie und was wir von der Regierung denken und wie wir uns dazu stellen. Ihr kennt auch das Gegenbeispiel vielleicht in anderen Fällen, dass wir bei Personen mal so eine Bemerkung hören wie, das ist nur ein Spinner, den brauchst du nicht für ernst nehmen. Tun wir es so oder so, zeigt sich darin unsere Einstellung zu dieser Aussage und letztlich zu dieser Person. Wer ist Jesus? Diese Frage beschäftigt schon seit fast 2000 Jahren viele Menschen. Und wenn sie eine Antwort darauf gefunden hatten, dann konnte es sein, dass sie im Herzen tief bewegt oder bis aufs Mark erschüttert wurden. In den Grundfesten ihres persönlichen Glaubens oder dann auch im Spiegel ihres persönlichen Lebens. Wer ist Jesus? Was denkst du? Wer ist diese Person wirklich? Wer ist er für dich? Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Was darf er dir sagen? Was nicht? Auf was hörst du? Und was machst du, wenn du die Antwort hast? Wie gehst du mit deiner Antwort im Alltag um? Wenn dich Jesus also heute fragt, wer bin ich für dich? Was wirst du ihm antworten? Wer ist Jesus für dich? Diese Frage wollen wir heute intensiv beleuchten. Und ja, das ist nicht das erste Mal, dass sich jemand diese Frage stellt. Einen Doktortitel werden wir also mit der Antwort nicht erzielen können, aber das spielt ja keine Rolle. Es gibt Dinge im Leben, die muss man einfach selber mal erfahren, die muss man selber lernen. Es gilt, eigene Lernerfahrungen oder Lernerfolge zu machen. Das geht mit Kauen und Krabbeln und Kreischen los. Wenn man dann so ein bisschen älter ist, dann geht das mit Kochen weiter und dann sind mir keine Wörter mit K mehr eingefallen. Aber ihr wisst, es ist halt so, dass wir ständig was lernen müssen. Manches ist halt so, dass wir es als Säugling erst lernen, manches als Kind, manches als Erwachsener, manches als Greis und manches auch erst in der Stunde unseres Todes. Deshalb ist es nur gut, wenn du frühzeitig dein Wissen über Jesu Person fundiert ausbaust. Es ist gut, wenn du die richtige Antwort kennst und ihr glaubst. Damals in der Zeit vor Jesu Geburt, da wussten die Menschen im Heiligen Land sehr wenig und in der übrigen Welt so gut wie gar nichts über die Person eines Retters, eines gesalbten Gottes, also das heißt ein Mensch, der mit Gottes Geist beschenkt ist. Auf Hebräisch heißt das Messias und auf Griechisch Christus. Im Alten Testament fanden sich Ankündigungen, es fanden sich Verheißungen über ihn. Ja? Also zum Beispiel hörte Eva bereits von einem Retter. Abraham, Mose, David, die Propheten, sie bekamen ein unscharfes Bild eines leidenden und gleichzeitig heiligen Königs. Aber dabei schauten sie wie von einem Berggipfel zu dem anderen. Ja, es lag alles noch so in der Ferne. Der Prophet Daniel bekam sogar einen Zeitrahmen geschenkt, wann diese Ankunft des Retters sein sollte. Und weil sie diese Ankündigung kannten, warteten Simeon und Hanna im Tempel schon sehnsüchtig auf den, der das Volk Israel erlösen sollte. In der Zeitung Christi Geburt, da waren die Menschen in Aufruhr. Einer, der König Herodes, veranlasste sogar aus Angst vor einem Thronräuber einen allgemeinen Kindermord unter kleinen Jungen in seiner Gegend. Ja, Menschen wussten, oder vielleicht müssen wir besser sagen, sie ahnten, dass da einer kommen soll. Aber weil das einfach zu wenig war, was sie wussten, machten sich viele auf der Suche nach der Wahrheit selber auf den Weg. Sie wollten einfach mehr wissen. Sie wollten Jesus selber sehen, der für sie mehr als nur den Anschein weckte, eine besondere Botschaft zu bringen und eine besondere Person zu sein. Und sie gaben nicht auf, bevor sie befriedigende Antworten fanden. Du gibst ja auch nicht schnell auf, oder? Vor allem, wenn es sich lohnt. Beharrlichkeit hat sich schon immer ausgezahlt. Die Frage ist wichtig für dich und mich, natürlich erst einmal selber, dann aber auch für andere, die mit dir oder bereits vor dir im Glauben standen. Und schließlich ist diese Frage, wer ist Jesus, wichtig für andere, die mit Jesus noch nichts anfangen können. Warum? Wenn Jesus wirklich Gott ist, dann geht es um das höchste Wesen und die mächtigste Person, die über allen Dingen, selbst über dem Leben steht. Dann geht es um ewige, unvergängliche Dinge, denn Gott ist ewig. Und dann geht es auch um unsere, um deine, um meine persönliche Beziehung zu Gott. Es geht um Schuld, denn Jesus kam und starb am Kreuz nicht umsonst, sondern im klaren Auftrag Gottes. Ich bin kein Philosoph und ich will auch keiner heute werden. Und deswegen ist mir eins in der Vorbereitung schon klar geworden. Auf eine einfache Frage gibt es immer eine einfache Antwort. Das Ergebnis davon, von dieser Antwort, ja, die so einfach sein könnte, beschreibt uns Mark Twain, der Schriftsteller von Huckleberry Finn. Er schreibt: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Beunruhigt dich das Wissen über Jesus, weil es so einfach ist? Oder findest du diesen Menschen einfach kompliziert und kannst ihn deswegen schnell abhaken? Lass uns als nächstes mal den Text lesen, um den es heute geht. Er schließt sich der Geschichte von der Speisung der 5000 an, die wir vor 2 Wochen hörten. Heute also Lukas 9, die Verse 18 bis 22. Und es geschah, als er für sich allein betete, Jesus, waren die Jünger bei ihm, und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Wir beten noch kurz. Herr, segne dein Wort an mir und an uns. Gib uns Einsicht in dein ewiges Handeln und deinen göttlichen Plan. Lass mich in deinem Licht das Licht der Welt, nämlich deinen Sohn Jesus Christus, sehen, erkennen und bereichere uns in unserem Glauben. Ihm zu vertrauen und ihm zu folgen, darum bitten wir dich. Amen. Ja, erster Punkt, Jesus fordert uns auf, Stellung zu beziehen. Ja, Vers 18, und es geschah, als Jesus einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach: Für wen halten mich die Leute? Ja, Jesus, er ist mit seinen Jüngern allein. Die Mächtigen der Welt haben ihn nicht erkannt oder noch nicht erkannt. Sie verstehen ihn nicht und sie teilen auch nicht seine Ziele. und sie interessieren sich auch nicht länger für ihn. Wir lesen, nachdem Herodes hier im Kapitel etwas früher aufgetaucht ist, nichts weiter bis zur Kreuzigung von ihm. Und sie überlegen höchstens die Mächtigen, wie sie in einer Welt ohne ihn, ohne Jesus, besser zurechtkämen. Jesus hat seinen einen Halt. Was macht er? Er betet. In der Gemeinschaft mit seinem Vater ist die ewige, niemals versiegende Quelle seiner Kraft und auch sein Halt in der Zeit auf der Erde. Ich und der Vater sind eins. Wer ist Jesus? Johannes 10, Vers 30. Ohne seinen Vater kann Jesus nicht sein. In seinem Willen will er leben. Und wie sieht das bei dir aus? Gehört das Gebet, die feste Verbindung zum Vater, zu deinem Alltag? Was machst du, wenn deine Freunde sich von dir abwenden, wenn du nicht mehr auf viele Follower bei Insta oder angenehme Arbeitskollegen zählen kannst? Ist das Gebet zum Vater für dich dann immer noch erste Wahl bzw. das Fundament? Jesus zeigt uns doch immer wieder, wenn ich mit dem Vater in Verbindung stehe, wird mein Umfeld unwichtiger. Ich kann die Last des Tages besser tragen. Wie er, Gott der Vater, es will und wie er es schlussendlich dann macht, so soll es sein. Amen, heißt das. Und so ist es auch richtig. Ein Lehrling lernt von seinem Meister, ein Jünger Jesu lernt von Christus, auch das Beten. Jesus kommt jetzt mit einer Frage an seine Jünger. Für wen halten mich die Leute? Kennt er die Antwort nicht? Weiß er das denn nicht schon selber? Hört Jesus vielleicht schlecht zu? Nein, Jesus kennt natürlich die Antwort. Auch die Antwort eines jeden Menschen. Er kennt auch deine Antwort. Wofür hältst du Jesus noch einmal? Für einen coolen Typen? Für einen abgefahrenen Spinner? Einen tiefsinnigen Theologen? Einen Philosophen mit Spaltungspotenzial? Einen schlechten Politiker? Einen guten Arzt? Oder eine blasse Randerscheinung der Geschichte. Durch seine Frage möchte Jesus bei Simon, Petrus und Co. etwas erreichen. Wir versetzen uns einfach nochmal in deren Situation. Es war ja nach der Speisung der 5000, als Jesus von vielen verlassen wurde. Wir müssen jetzt eigentlich mal ins Johannesevangelium, in das 6. Kapitel gehen, denn dort gibt es genauere Hintergrundinformationen zu diesem Vorgang und den folgenden Tagen. Nach der Speisung will das Volk Jesus sogar zum König machen, weil er sie mit Broten versorgte. Jesus möchte das natürlich nicht. Er ist traurig über ihren geistlichen Zustand. Das Volk sucht nach Äußerlichem. Jesus sucht nach geistiger und innerer Erneuerung. Er fordert die Menschen auf, an ihn zu glauben, genauso wie er das heute noch tut. Das ist jetzt ironisch gemeint, was ich jetzt sage. Aber sicher ist Jesus über dich nicht traurig, weil du ihn schließlich ja nicht als Wünsch dir was im Gebet Automat verstehst. Sicher suchst du auch keine geistlichen Höhenerlebnisse oder christliche Veranstaltungen mit Eventcharakter auf, um endlich geistliches Wachstum zu erleben. Wenn du in der stillen Zeit sitzt, dann wartest du nicht auf die Stimme aus dem Himmel oder das Zeichen an der Wand. Und in einen Gottesdienst gehst du in erster Linie, um Gott anzubeten, von ihm aus seinem Wort zu lernen und um Gemeinschaft mit ihm und deinen anderen Glaubensgeschwistern zu bekommen. Oder es ist doch anders. Die Menschen in unserer Geschichte, sie fragen nach einem Zeichen, mit dem Jesus seine Gottessohnschaft beglaubigen soll. Und Jesus antwortet mit einer Predigt in Kapernaum über das Brot des Lebens, das von seinem Vater in Jesu Person zu allen Menschen gekommen ist. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag.
Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Nach dieser Predigt spitzt sich der Disput mit den Lehrern unter den Juden natürlich immer mehr zu. Jesus bringt die Sache auf den Punkt. Ihr könnt das im Kapitel 6 dann weiterlesen. Gerne möchten die Juden durch Werke den Weg zu Gott schaffen. Doch Jesus macht eindeutig klar, das ist Vers 65, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Das bringt das Fass in dieser Situation zum Überlaufen. Und viele wenden sich deswegen in dieser Zeit von Jesus ab. Auch solche, die sich Jünger, also Schüler oder Nachfolger nannten. Jesus fragt jetzt die 12, ob sie ihn auch verlassen wollen. Was ist wohl die Antwort darauf? Die Menschen haben Jesus verlassen. Sie sehen in ihm den Star, das Idol, den Helden, der ihnen Brot schenkt, der sie von den lästigen Römern befreit und sie in ihrem Nationalismus, also ihrer Herrschsucht, in ihrem Egoismus, also ihrer Eigennützigkeit und ihrem Narzissmus, ihrer Selbstverliebtheit frönen lässt. Sie sind begeistert, manche auch wirklich interessiert. Aber wie auch schon in der Predigt von Stefan vor 2 Wochen gehört, verlassen ihn ganz viele nach der absoluten Behauptung, dass er, Jesus, das Brot des Lebens sei und dass er der einzige Weg zum Vater ist. Nein, dieses Heil, diese Rettung, das kann doch nicht in dieser Person liegen, denken sie. Denkst du gleich? Viele leben heute die neue Toleranz und können mit absoluten Aussagen nichts anfangen. Wenn das so ist, dann wird man doch schnell zum Idealisten oder gar Fundamentalisten abgestempelt. Doch unsere Welt funktioniert in vielem genauso. 1 + 1 = 2. Das ist eine absolute Aussage. Relativ wäre es, wenn es mal 3 und auch mal 5 sein könnte. Oder geladene Teilchen suchen immer den Weg des Ausgleichs. Oder auf den Winter folgt immer der Frühling. Das Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Unser Leben ist also voll von absoluten Aussagen. Warum nicht auch in Bezug auf Jesus? Denk mal drüber nach. Aber absolute Aussagen, die fordern uns natürlich auf, dass wir Stellung beziehen. Stell dir vor, du möchtest auf eine Insel. Mallorca. Es gibt auch schönere Inseln. Menorca zum Beispiel, wer mal da auf die Balearen möchte. Wie kommst du dahin, wenn du sagst, ich möchte das Festland nicht verlassen? Du musst in ein Boot steigen, du musst in ein Flugzeug steigen. Du kannst auch versuchen zu schwimmen. Aber du kannst nicht gleichzeitig auf dem Festland bleiben und gleichzeitig auf der Insel sein. Es gibt absolute Aussagen. Neues entdecken. Ja, aber bitte von der Couch aus. Von deiner sozialen Einstellung reden und doch nicht bereit sein, das letzte Steak vom Grill zu teilen. Ein geistliches Leben führen wollen und doch keine Bereitschaft zu berechtigter Korrektur annehmen wollen. Jesus fordert uns auf, Stellung zu beziehen. Auch mich. Jetzt sind also nur noch die Jünger da. Die Menschen, die sich als seine Schüler in die Nachfolge haben rufen lassen. Die Menschen, die ihn, Jesus, am besten kennen und doch nicht richtig verstehen. Auch sie haben noch ein falsches Bild von Jesus. 2. Punkt. Antworten suchen, aber bitte an der richtigen Stelle. Vers 19. Die Jünger antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer, andere aber für Elia und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Die Antwort der Jünger ist also konkret. Die Menschen denken, so antworten sie Jesus, er könne der sein oder der oder auch ein anderer. Ein anderer Mensch. Die Menschen haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Und die Jünger, sie spiegeln bis jetzt dieses Unwissen wider. Schaut mal nur in dem Kapitel ein bisschen weiter nach vorne, wo sie mit Jesus auf dem See sind. Wer ist dieser Mensch? Wer beantwortet denn jetzt die Frage richtig? Ja, wer beantwortet die Frage für die Jünger? Ich habe mich in der Bibel mal ein bisschen umgesehen und habe gedacht, irgendwer wird es doch wissen. Und ich habe festgestellt, kein Mensch hat in diesen Tagen, Hanna und Simeon sind schon beim Herrn, einen blassen Schimmer davon, wer bzw. dass Jesus der Christus ist. Es gab sicher noch andere Personen wie seine Mutter, aber das, was wir in der Schrift lesen, zeigt uns, kein Mensch wusste, wer Jesus war. Ich zeige euch mal ein paar Stellen, die könnt ihr gerne nachschlagen zu Hause, wo ihr feststellt, die Menschen haben Jesus nicht erkannt. Lukas 5, Vers 24, die Schriftgelehrten und die Pharisäer wissen es nicht. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Das ist aus der Geschichte der Heilung des Gelähmten. Oder Lukas 7, Vers 39. Simon, der Pharisäer, fragt sich, ob Jesus ein Prophet sei. Und er kommt auch zu einer Entscheidung. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und wenn ihr weiterlest, der Simon hat auch Freunde in seinem Haus, Vers 49, auch die haben keine Ahnung. Und die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Auch die Landesregierung hat keine Ahnung, das haben wir ja schon mal festgestellt. Herodes fragt sich in unserem Kapitel 9, Vers 9, Johannes habe ich enthauptet, wer ist aber der, von welchem ich dies höre? Und auch andere in anderen Geschichten, zum Beispiel Zachäus, sie wollen alle mehr wissen, denn sie können diesen Menschen nicht einordnen. Sie finden ihn interessant. Ja, viele Fans, aber keine Nachfolger. Und Zachäus, Lukas 19, Vers 3, suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und das blieb auch so bis ganz zum Schluss. Ja, selbst beim Einzug nach Jerusalem hatte das Volk noch keine Antwort auf die Frage zur Person Jesu. Matthäus 21, Vers 10. Und als er, Jesus, in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Man könnte doch meinen, dass wenigstens die Theologen diese Fragen beantworten können müssen. Wer ist Jesus? Doch bis zum Schluss sind ihnen die Augen gehalten. Sie erkennen ihn nicht. Matthäus 21, 23. Und als Jesus in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Allerdings, ich mache eine Einschränkung bei dieser Stelle. Hier bleibt so ein Geschmäckle übrig, dass sie die Antwort vielleicht doch kannten, aber niemals in der Öffentlichkeit zugeben würden. Sie hatten Angst um ihre persönliche Stellung, so zeitlich begrenzt sie auch gewesen sein mag. Nebenbei sei bemerkt, dass es doch jemand gab, der genau wusste, wer Jesus war. Lukas 4, Vers 34. Der Besessene in der Synagoge in Kapernaum sprach, ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Die Dämonen wissen also ganz genau, wer er war. Sie zu befragen, wäre mehr als töricht. Fragst du die Leute aus dem Volk? Du bekommst ein großes Fragezeichen. Und schließlich, es würde jetzt zu weit führen, Jesus hat sich ja sogar selbst mehrmals geoffenbart. Sei es in den Synagogen, ihr könnt Lukas 4, Vers 21 nachschlagen, oder vor dem Hohen Rat, zum Beispiel Matthäus 26, Vers 63 und 64, oder schließlich auch vor Pilatus, Markus 15, Vers 2 zum Beispiel. Aber auch diesem Reden wurde nicht in dem Sinne geglaubt, dass sich dadurch ein Verhalten änderte. Fassen wir es also nochmal zusammen. Kein Mensch hatte Jesus in seiner Göttlichkeit erkannt. Kein Mensch konnte also die richtige Antwort auf diese Frage geben. Die Antwort von den Jüngern, Jesus sei Johannes der Täufer oder Elia oder einer der Propheten, das waren halbherzige Versuche, die biblische Theologie in das damalige Heute, das damalige Jetzt zu holen, aber ohne Erfolg. Jesus war nicht Johannes, er war nicht Elia. Jesus hat sogar selber gesagt oder das bestätigt, dass Johannes eigentlich der wiedergekommene Elia war. Jesus war auch kein Prophet wie einer des Alten Testaments und doch bringt er die Worte Gottes zu den Menschen. Er war viel mehr. Warum konnte nur kein Mensch die Antwort geben? Der Schreiber des Briefes an die Hebräer bringt die ganze Sache auf den Punkt. In den ersten beiden Versen schreibt er, nachdem Gott, und ihr merkt jetzt mal bitte diese Steigerung in diesem Vers, in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Jesus kommt also direkt von Gott. Jetzt wissen wir es also. Petrus, warum hast du das nicht einfach gesagt? Gut, Petrus hatte den Hebräerbrief jetzt gerade nicht dabei. Der war nämlich noch gar nicht geschrieben. Und deswegen war das keine mögliche Antwort, die er hätte geben können. Wer kann es also wissen? Oh, einer von den Jüngern, der weiß es doch. Die wandelnde Wikipedia, Petrus, gelehrtester aller jungen Menschen der damaligen Zeit, er tritt also vor, alles schweigt und höret seine Rede. Du bist Christus. Da kommt also von Petrus plötzlich so eine Hammeraussage. Ein Wort, das in seiner Deutlichkeit nicht verstärkt werden kann. Ein Wort wie von einem Herold ausgerufen oder wie, wenn ihr euch so ein Denkmal vorstellt, unten ist so eine Platte drunter, hier ist der Christus, steht auf dieser Platte. Das heißt, Jesus, das sagt Petrus, du bist der, auf den wir alle gewartet haben. Du bist der Gesalbte Gottes. Du bist der Erretter, der Immanuel, der Erlöser. Der Erlöser aus unserer geistlichen Not, der, der uns von unserer Sündenlast erretten wird, der die Verbindung zu Gott wiederherstellt, der vom Himmel gekommene, eingeborene Sohn vom Vater, der versprochene Heiland, der König der künftigen Herrlichkeit. Du, Jesus, du bist das. Wow, Petrus, woher weißt du denn das? Welche Quelle hat Petrus jetzt eigentlich gehabt, dass er sowas sagen kann? Wer hat ihm denn jetzt diese Information gegeben? Ich denke, er hat ganz lange drüber nachgedacht und dann ist er ganz schlüssig darauf gekommen. Nein, das war es nicht. Ihr müsstet jetzt ins Matthäusevangelium wechseln, denn dort gibt Jesus uns die Antwort. Matthäus 17, Vers 16 bis 19. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Ohne die Selbstoffenbarung Gottes wüssten wir so viel weniger von ihm. Jesus wurde sogar Mensch, damit sich Gott noch besser offenbaren konnte. Und dadurch, dass Gott zu uns auf die Erde kam, vergrößerte sich unser Wissen über ihn immens. Der Martin hat heute Morgen genau den Vers vorgelesen aus dem Römerbrief 1, den ich jetzt zitieren wollte. Das spare ich mir jetzt. Römer 1 könnt ihr nachlesen, wie viel wir gewusst hätten, wenn sich Gott nicht in Christus geoffenbart hätte. Wenn du Antworten suchst, dann bitte an der richtigen Stelle. Frag nicht den anderen Kranken, wie du gesund wirst. Frag den Arzt. Wenn du Beziehungsprobleme hast, sprich nicht mit anderen, denen es ähnlich geht, sondern mit denen, die dort gesund sind. Wenn du eine gesunde Einstellung zur Gemeinde bekommen möchtest, frag deine Geschwister in der Gemeinde und nicht die Gottesleugner. Wahrheit liegt eben nicht im Auge des Betrachters. Es kommt auf die richtige und zwar die objektive Perspektive an. Und Petrus, er hat jetzt genau diese richtige objektive Perspektive. Er darf aussprechen, was Wahrheit ist, was die Jünger in ihrer Nachfolge, in ihrer Beständigkeit auch sicher motiviert hat. Nach diesem Satz sagen sie, ja, wir bleiben bei diesem Jesus, in dick und dünn. Die anderen mögen gegangen sein, aber wir bleiben bei dir, denn wir durften dank Gottes Gnade erkennen, wer du, Jesus, wirklich bist. Bei Jesus bleiben, mit ihm durch dick und dünn. In starken Zeiten, Ja, wenn Tausende von Menschen durch ein Wunder satt werden, wenn Jesu Botschaft anspricht, aber auch weiterhin bei Jesus bleiben, wenn sich die anderen schon abgewendet haben und gegangen sind. Wenn die Luft rauer wird. Und ihr werdet merken, ab diesem Sonntag wird die Luft rauer im Lukas-Evangelium. Jesus stellt seine Frage an die Jünger nicht von ungefähr, denn damit möchte er in ein sehr wichtiges Thema überleiten. Dritter Punkt, Jesus wartet auf dein Ja. Vers 21 nochmal. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Wenn Jesus diese Frage stellt, wer sagen die Leute, dass ich bin, kommt es mir vor, als fragt er eigentlich mich. Für wen hältst du mich, Sebastian? Für wen hältst du mich, Stefan? Für wen hältst du mich, Ella? Wer ist Jesus für dich? Ja, nicht nur historisch fragt er das, sondern er fragt das auch ganz real. Er fragt das heute, jeden von uns. Und wie antwortest du, wenn du heute diese Frage gestellt bekommst? Hast du überhaupt schon eine Antwort auf diese Frage? Das ist wichtig. Jesus verspricht, dass er das Brot des Lebens ist. Er verspricht, das Wasser des Lebens zu sein, von dem man nicht mehr durstig wird. Die Tür, der Weg zum Vater, der Weinstock, ohne den ein Jünger nicht sein kann. Ist Jesus nur ein normaler Rabbi, also ein Lehrer, dann darf er noch nicht mal an sich binden. Niemals sollen wir uns allein von anderen Menschen abhängig machen. Niemals dürfen wir einen Menschen interessanter finden als seine göttliche oder himmlische Botschaft, den Inhalt seiner Predigt. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wem wir zuhören. Es kommt immer darauf an, was gesagt wird. Ein einfacher Mensch in einem Dritte Weltland kann in seiner Hausgemeinde geistlich wertvollere Aussagen tun als ein Mann, der Woche für Woche vor 3000 Menschen in einer westlichen Megagemeinde predigt. Wenn Jesus nur ein normaler Rabbi ist. Ist Jesus aber Gottes Sohn, ja vielmehr Gott in Person, dann verpflichten sich die Jünger mit dieser Aussage, du bist der Christus, dann verpflichten wir uns mit dieser Aussage zu konsequenter Nachfolge. Dann ist die Nachfolge oder das an Jesus hängen auch richtig, denn als Menschen sind wir aufgefordert, unser Herz an Gott zu binden. Schon Mose hat das damals dem Volk geboten. Josua 22, Vers 5. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist jetzt gerade eine Weggabelung. Viele sind den einen Weg gegangen und haben Jesus verlassen. Die Jünger, die stehen noch an der Kreuzung und sie tendieren dazu, in die andere Richtung zu gehen. Bist du auch schon mal vor so einer Entscheidung gestanden, ob du jetzt ganze Sache machst? Mir ist es schon so oft gegangen und das Bild habe ich auch schon öfter gebraucht, aber es passt immer wieder. Wenn man in den Bergen läuft, gibt es immer wieder mal Weggabelung. Wenn der Alpenverein seine Arbeit gut gemacht hat, steht, wo es hingeht. Aber das ist leider nicht an jeder Weggabelung so. Fehlt der Wegweiser, ist in den Bergen der gesunde Menschenverstand nicht die beste Entscheidung. Stimmt's? Ja. Denn in den Bergen sieht man meist nicht den Weg und wo er hinführt. Und mancher Pfad, der erstmal genau auf die Hütte zugeht, verschwindet nach der nächsten Kuppe und macht eine scharfe Rechtsbiegung. Und man landet ganz woanders. Wenn wir allerdings einen guten oder treuen Bergführer dabei haben, der uns den richtigen Weg offenbart, denn wir wissen nicht, wir können nicht fragen, wir brauchen eine Offenbarung, dann können wir auch sicher sein, dass wir auf dem richtigen Weg laufen. Es kann sein, dass es in Teilstücken ziemlich steil und steinig sein kann. aber die Aussicht belohnt. Mir ist es selber schon oft so gegangen, dass der Führer fehlte und ich plötzlich statt auf dem Gipfel mitten in der Fichtenschonung im Steilhang landete und es nur noch einen Weg gab, zurück. An Vorwärtskommen war dann nicht mehr zu denken. Stell dir doch mal in Ruhe die Frage zu Hause, was hat sich bei dir geändert, seitdem du eine Antwort auf die Frage hast, wer Jesus für dich ist? Welches geistliche Brot isst du? Von welcher Quelle trinkst du? Als mir klar wurde, mir persönlich, dass ich nicht ohne Jesus leben möchte, erkannte ich noch nicht die Tragweite dieser Entscheidung. Und täglich stehe ich vor neuen Herausforderungen. Aber Gott enttäuscht nicht. Jesus enttäuscht nicht. Niemanden. Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Egal wie steinig und steil der Weg ist. Steine und Steilheit, das können wir auch wirklich in unseren Alltag übertragen. Es gibt menschliche Anfeindungen zum Beispiel von außerhalb, aber auch von innerhalb der Gemeinde. Folgen wir zuerst Jesus nach? Lassen wir uns von ihm korrigieren? Es gibt finanzielle oder gesundheitliche Herausforderungen, Probleme in Familie und Arbeitsplatz. Lassen wir uns dann ganz auf Jesus ein, vertrauen uns ihm an und wählen seine Lösungsansätze und nicht die menschliche Weisheit? Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich auf meine eigene Weisheit vertraue. Und ohne Gottes Gnade wäre ich damit immer zum Scheitern verurteilt. Sein Weg ist wahr und richtig. Auf seinem Weg komme ich ans Ziel. Wenn du jemand bist, der gerne mit dem Strom schwimmt, dann bist du bei Jesus wahrscheinlich an der falschen Adresse. Seine Worte sind herausfordernd, deutlich und auch lebensverändernd. Und deswegen haben Jesus viele Menschen verlassen. Und sie haben keine Lust, dass sich so viel in ihrem Leben vielleicht verändert. Sie finden sich jetzt, die Jünger und Jesus, plötzlich in ganz kleiner Runde wieder. Wisst ihr, wie das war? Der erste Gottesdienst, den wir hier nicht mehr hatten, da gab es noch keine Beschränkungen. Da haben wir nur einen Gottesdienst abgesagt und saßen hier mit 5 Leuten. Die nächste Woche war dann Gottesdienst erst verboten. Das war schon komisch. Die Jünger, die haben sich vielleicht auch so ein bisschen gefühlt. Da war es eine bewusste Entscheidung. Bei uns ging es leider nicht anders. Aber die Jünger, sie waren auch plötzlich in kleiner Runde. Als Jesu-Jünger musst du dich entscheiden. Natürlich als erstes Mal bewusst für Jesus. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, dann entscheidest du dich auch bewusst oder möglicherweise sicher in vielem gegen den Mainstream. Christen denken nicht wie die meisten. Christen versuchen, die Welt aus Gottes Sicht zu sehen. Aber das ist eine gute Richtung. Du wendest dich von menschlichen, kurzfristigen oder egoistischen Gedanken ab und damit Christus zu. Für dich bekommt die persönliche Verantwortung des Einzelnen, und zwar vor Gott und vor der Gesellschaft, Wichtigkeit, die Ewigkeit, die Agapeliebe, alles Dinge, die du findest. Ablegen, anziehen. Falls du nachstudieren möchtest, der Epheserbrief lehrt uns. Noch einmal zum Text. Jesus verbietet Petrus und den anderen Jüngern, dass sie diese Erkenntnis, du bist der Christus, mit den Menschen ihrer Zeit teilen. Jesus ist der Messias. Und diese Botschaft soll jetzt hinter dem Berg bleiben? Es ist wichtig, dass wir verstehen, warum Jesus das hier sagt. Noch ist er nicht verherrlicht. Noch ist er nicht der König. Noch steht die große Leidensaufgabe von Golgatha vor ihm. Jesus verbietet den Jüngern, dass sie ein falsches Bild von ihm zu früh weitergeben. Jesu Aufgabe bestand darin, dass er jetzt erst einmal leidet, dass er den Tod am Kreuz stirbt. Jesus musste sterben und wer Gottes Plan mit den Menschen nicht versteht, wird dies nicht mit der Aussage Petri, du bist der Christus, zusammenbringen können. Natürlich, und das haben wir diese Woche wieder gefeiert, gab es eine deutliche Veränderung, nämlich als Jesus seine Jünger an der Himmelfahrt verlässt, beauftragt er sie jetzt, genau diese Botschaft, dieses Evangelium, diese gute Nachricht an alle Menschen auf der ganzen Erde weiterzugeben. Dieser Auftrag gilt auch noch heute. Jetzt dürfen die Jünger und auch wir mit herzlicher Freude und großer Hingabe von Jesus als dem Christus reden. Denn auf Golgatha sind die Fakten geschaffen worden, die es jedem Menschen ermöglichen, Jesus zu erkennen. Gottes Plan ist die Rettung der Menschen. Dieses Werk baut auf Golgatha auf, nicht auf kluge Reden, nicht auf gutes Aussehen einer Person oder nicht auf logische Gedanken. Gott ist ein Gott der Tat. Gott redet, aber er setzt es auch in die Tat um, was er sagt. Jetzt bist du dran. Jesus wartet nämlich auf ein klares Ja. Ein Ja von dir zu ihm. Ja zu seinem Auftrag und Ja zu seinem Willen. Die Jünger hatten ja schon viel von Jesus gehört, aber Golgatha lag noch vor ihnen. Es wurde zur größten Glaubensprüfung. Dank Gottes Gnade konnten sie diese bestehen. Jesus möchte Nachfolger. Aber vor Golgatha wussten die Jünger nicht, was konsequente Nachfolge bedeuten würde. Nachfolge bedeutet nicht nur wunderbare, gesegnete Gipfelerlebnisse. Nachfolge bedeutet auch Golgatha für jeden von uns. Das Kreuz auf sich nehmen, täglich. Wenn du diese Last spürst, dann bist du nah beim Herrn. Allerdings, wenn du sagst, Nachfolge ist für mich ganz leicht, ich ecke nirgends an, meine Mitmenschen sehen auch nichts von meinem Glauben, deswegen muss ich mit ihnen auch nicht irgendwie reden. Wenn du dich nicht an den Umständen in dieser Welt störst, die Gott ein Gräuel sind, dann frage ich dich, prüfe dein Herz, ob du es wirklich ernst meinst. Auch heute ist ein Tag, an dem du umkehren kannst. Welche Auswirkungen hat diese Erkenntnis wohl auf die Jünger gehabt? Dieser Moment, wo Petrus gesprochen hat, du bist der Christus. Mein Glaube wäre zutiefst erschüttert worden bei dieser Erkenntnis. Nicht nur ein Mensch, nicht nur ein Lehrer, sondern der, auf den von Anbeginn der Zeit gewartet wurde. Aber die Nachfolge der Jünger hat sich danach auch ganz im Positiven verändert. Ja? Sie folgen nicht irgendeinem guten Menschen oder Meister, sondern sie folgen dem Messias, dem Christus, dem Heiligen Gottes. Das Wissen über die wahre Person Jesu hat Petrus später nicht vor krassen Fehlentscheidungen bewahrt. Ich habe ja immer wieder betont, dass wir unsere Entscheidungen im Licht unseres Wissens treffen. Aber manchmal scheint das nicht zu passen. Petrus hat sich, als er Jesus verraten hat, komplett entgegen seines Wissens und seiner Überzeugung verhalten. Aber dank Gottes Gnade durfte die Beziehung zu Jesus auf eine neue Ebene gestellt werden. Brauchst du auch so einen Neustart? Jesus wartet auf dich. Willst du es mit Jesus versuchen? Jesus wartet auf dich. Und wenn du immer noch an der Gottessohnschaft Jesu zweifelst, frag Jesus, er wird dir durch sein Wort antworten. Nochmal, wenn ich den Predigttext heute intensiv lese, dann höre ich genau hin. Hörst du auch genau hin? Ist es nicht vielleicht Jesus, der dich und mich gerade ganz persönlich fragt, was denkst du, wer ich bin? Hast du ein Ja zu mir? Die Antwort ist wichtig und du musst sie selber beantworten. Denn davon hängt dein Herz ab, dein Denken, dein Reden und auch dein Handeln. Davon hängt dein weiteres Leben ab, davon hängt deine Ewigkeit ab. Wer ist Jesus für dich? Für mich ist er Gott und Mensch zugleich, Gottes Sohn in Menschengestalt oder mit Jesaja gesagt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns, der mich gewollt und erschaffen hat. Der, der am Kreuz für mich bezahlt hat, der mich damit aus reiner Liebe als sein Eigentum erkauft hat. Wie könnte ich einem anderen folgen? Lass doch deine und meine Entscheidung und die täglichen Entscheidungen allein durch diese Erkenntnis gelenkt sein. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, durch deine große Gnade durften wir diese Erkenntnis erfahren, dass dein Sohn der von dir gesandte Retter ist. Herr Jesus, du hast dafür gesorgt, dass deine Jünger diese Erkenntnis haben durften. Petrus hat es ausgesprochen und er durfte damit den Himmel für für sich und für viele Millionen andere öffnen. Du bist der Christus, Herr Jesus, und wir bekennen das und danken dir dafür. Wir beten dich an. Amen.